Sie singt gleich noch ein zweites Lied, aber wir wollen diese zwei Lieder ein Stück weit trennen durch den Psalm 121. Der ist ja heute Predigtext. Und wir wollen ihn zusammen lesen. Wenn ihr immer 1, 3, 5 und 7. Zeilen lest, und ich lese dann die geraden Zeilen, dann haben wir das ein bisschen unterteilt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sieh, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Lass dich des Tages die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Jetzt hören wir das zweite Lied. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Wir haben gerade diesen wunderschönen Psalm 121 gelesen. Er besteht aus, im Hebräischen, aus 4 Strophen. Und ich habe im Weiteren diese Strophen jeweils mit einer kleinen Pause versehen, Und die Einteilung, diese vier Einteilung, die ich hier genommen habe auf dem Beipackzettel, habe ich einem Lied aus der Sammlung von Albert Knapp. Er hat über 2000 Lieder gesammelt, gibt es heute noch. Und da habe ich geschaut und da fand ich dieses köstliche Lied zu diesem Psalm 121, nur dass man mal weiß, wo das herkommt. Was ist eine Versicherungspolice? Ja, manch einer wird staunen, was hat das mit Psalm 121 zu tun? Ja, eine Versicherungspolice ist eine vom Versicherungsunternehmen ausgestellte Urkunde, die beweist, dass zwischen Nehmer und Versicherer ein Vertrag existiert. Die Versicherungspolice gibt Auskunft über den Versicherungsschutz. Manch einer hat eine Hausratversicherung, eine Unfallversicherung, eine Rechtsschutzversicherung. Ach was, man kann ja heute alles versichern. Die Fußballer versichern ihre Füße und Beine. Also da gibt es doch jede Menge, was man da versichern kann. Und der Psalm, der hat es eigentlich in sich. Wir müssen uns einfach ein wenig in diese Geheimnisse dieses Psalms hineinvertiefen. Es ist ja ein Psalm, den wir vielleicht auch schon oft gelesen haben. Und wenn man eine Textstelle oft gelesen hat, dann ist das oft so, dass man gar nicht mehr so richtig nachdenkt über die einzelnen Teile, die dort ein Stück verborgen sind. Und wer hier also von einer wenn wir da von einer Versicherungspolice sprechen, dann bekommen wir Auskunft über den Versicherungsschutz, den Gott anbietet für die große Lebenswanderung unseres Lebens durch die Wüste. Gottfried Daniel Krummacher aus der großen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts aus Elberfeld schreibt hier in seinem Buch Die Wanderungen Israels, ich zitiere: Die Reisegeschichte des alten Volkes Gottes ist auch diejenige des jetzigen und wird die Reisegeschichte sein, auch des zukünftigen, bis es nach Kanaan kommt. Jeder schließt für große Reisen Versicherung ab. Da wäre man ja wirklich dumm und geprügelt, wenn man sagen würde, ach, da stolpern wir einfach so rein, es wird schon gut gehen. Auch hier gibt es eine Absicherung, Psalm 121, und er gibt uns einzelne Parameter dieses Versicherungsschutzes auch bekannt. Wir haben es hier allgemein gesprochen mit einem Psalm zu tun, der allgemein als Stufenpsalm eingeordnet wird. Martin Buber, der große Geschichts- und Religionsphilosoph, der Jude, spricht in seiner Übersetzung von Aufsteigungspsalm. Es gibt zwei Ansichten über diese Stufenpsalmen. Wir haben 15 bei den Psalmen, dass man einmal sagt, sie sind die Stufen zum Tempel langsam hinaufgestiegen und haben Stufe für Stufe auch einen Psalm, nämlich einen dieser Stufenpsalme, ja, vorgetragen. Eine andere Meinung, die hierzu genauso zum Tragen kommen könnte, ist die, dass es um eine innere Struktur in diesen Psalmen geht. Das heißt, der Kerngedanke, der hier entfaltet wird, wird stufenweise entfaltet. Ich denke, man kann jetzt nicht sagen, das eine ist richtig, das andere falsch, sondern ich denke, wir haben hier beide Ansichten, die zum Tragen kommen. Wenn wir hören, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe, dann haben wir eine komplette Aussage noch gar nicht vor Augen. Und diese stufenweise Entfaltung wird deutlich, dass der Herr hier mit den Seinen etwas vorhat. In vier Schritten möchte ich das verdeutlichen, wie diese Versicherungspunkte auch uns ganz wichtig sein müssen. Und der, der hier versichert, ist der Schöpfer, der Hüter und der Beschirmer. Der erste Punkt: Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Er hilft uns ja von Herzen gern. Himmel und Erde hat er gemacht. Er hält über uns Hut und wacht. In der Versicherungspolice wird uns zuerst einmal vorgestellt, mit wem wir es überhaupt da zu tun haben. ist dieser Mann oder diese Einrichtung überhaupt wert, dass sie diese Dinge tragen kann, die sie hier verspricht. Der Psalm, jetzt und jetzt zählt bitte mal, denn jeder kann zählen. Zähl mal, wie oft hier der Name Jahwe oder Herr in diesem Psalm vorkommt. Kann man ganz schnell überfliegen, ich habe es auch groß jeweils geschrieben. Ganz genau, die Zahl 5. Wie oft kommt der Begriff behüten in diesem Psalm vor? Hat schon jemand? Auch 5-mal. Ja, jetzt haben wir es schon. Was ist denn die Zahl 5 für eine Zahl? Okay, wir wissen das so. Wird die geschrieben, nicht? Kein Thema. Das kann schon ein Viertklässler oder ein Vierjähriger. Die Zahl 5 ist die Zahl der Bedürftigkeit des Menschen vor Gott. Jetzt merken wir, es leuchtet langsam schon was auf. Diese Zahl 5 kommt relativ häufig im Alten Testament. 1. Mose 28, 15. Ich will mit dir sein, ich will dich behüten, wo du hingehst. Bekommt Jakob von Gott zugesprochen. Hier haben wir in diesem Vers 5-mal behüten. Das lässt sich im Deutschen gar nicht so ausdrücken. Und 5-mal das nicht. Es gipfelt nachher im Hebräer 13, Vers 5. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Dem negativsten Vers der Bibel, weil hier 5-mal im Griechischen U-mäh steht. Kein, man kann das gar nicht ausdrücken. Ich will dich gar nimmer, nie nicht verlassen noch versäumen. Also, das wird deutlich hier mit der Zahl 5 schon angedeutet. Wir sind in allen Punkten auf dieser Wanderung unseres Lebens auf die Hilfe Jahwes, das ist Gott der Allmächtige, Gott der Herr, angewiesen. Und dieser Herr, er will uns behüten. Das Wunderbare, diese Grundaussage, die wunderbar ist, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Wer kann mich behüten? Ein erstes ist, er ist der Schöpfer, ja, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Psalm geht ja mit einer Bergbetrachtung los. Der Pilger, der damals auf Jerusalem zugepilgert ist, hat dann nach langer Pilgerreise gesehen, da kommen die Berge Gottes. Wir wollen jetzt heute nicht alle und auch in der nächsten Woche nicht alle Berge besteigen, aber doch einige. Und dann sieht er die auf der Anreise die Berge Jerusalems und jetzt weiß er, oh, jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt sind wir bald da und er sieht dann auf einer Anhöhe die vergoldeten Kuppeln des Tempels in einer wunderbaren Weise leuchten sie, wenn die Sonne dort hineinscheint. Und es muss ein Glanz gewesen sein, ja, wie dann die Pilger auf ihrer Reise nach Jerusalem endlich angekommen waren. Und jetzt blickt dieser Beter auf Jerusalem und die Berge. Luther hat es etwas anders übersetzt, woher mir Hilfe kommt. Aber hier ist ein Fragewort dazwischen eingefügt. Woher kommt mir Hilfe? Ja, ich kann die Berge von früh bis abends anschauen, da wird mir keine Hilfe kommen. Deswegen wird es so sein, die Schöpfung gibt mir keine Hilfe. Deswegen, woher kommt mir Hilfe? Nicht von den Bergen. Es gibt ja heute Leute, die wieder die Sonne anbeten. Ja, die ganzen Astrologiefans glauben an die Macht der Sterne. Aber da sind sie einfach falsch gewickelt. Selbst Abraham war falsch gewickelt. Er hat in Ur den Mondgott Nana Sin angebetet. Und wer weiß, wie viele Politiker heute wieder geheimen Sitzungen irgendwelche Astrologen befragen, um für ihre Entscheidungen, die sie dann so treffen wollen und sollen, vielleicht auch die Gestirne befragen, um sich von dort Hilfe zu holen. Nein, dort im Astrologenhof gibt es keine Hilfe. Da gibt es Verwirrung. Und so wie sie vor 3000 Jahren gelaufen sind, um sich dort Hilfe zu holen, so ist es heute ähnlich. Ich hörte eine Statistik, die ein Missionar sagte, Frankreich hat mehr Astrologen und Sterngucker als Pfarrer. Nun denn, dann weiß man auch, wo es dann lang geht. Ja? Die Esoterik boomt. Seit vielen Jahren versucht man, sich mit der kosmischen Energie irgendwo zu vereinen. Yoga wird gepflegt, um die, wie soll ich sagen, Kraft der Schlange Kundalini zu wecken, die hier so im Bauchnabelbereich angeblich sitzt. Nicht? Alles Scharlatanerie. Man verschreibt sich dem Teufel. Lass bitte die Finger weg. Der Psalmdichter hat ganz deutlich erkannt, meine Hilfe kommt aus der Astrologie. Nein, die kommt vom Herrn. Kein Aufschrei hier. Also, die kommt vom Herrn. Und jetzt sagt er etwas von dem Schöpfer. Die Schöpfung umgibt uns mit den Beweisen der Größe Gottes. In seiner Allmacht liegt letztendlich die Bürgschaft, dass Gott alles für uns tun kann. Alles, was nicht nur wir bedürfen, sondern was wir auch brauchen. Vor ihm ist das Wort unmöglich, unmöglich. Also, ja, er kann auch keinen Stein schaffen, der größer wäre. Er gibt ja immer solche netten Sprüche von den Schülern. Dann ja, kann Gott auch einen Stein schaffen, der größer ist, als er nicht heben kann. Nein, gibt es nicht. Also, Jeremia spricht, ach Herr Jehova, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft, durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Wunderbar. Und wenn wir die Schöpfung betrachten, dann gibt uns der Römerbrief ein Stück weit eine Hilfe, wie wir diese Schöpfung betrachten sollen. Dort sehen wir die unendliche Kraft, die durch die Schöpfung uns letztendlich verdeutlicht wird. Wer mal in den Alpen war, wir hatten das vor einiger Zeit mal eine Freizeit gemacht in den Südalpen. Und wenn man dann morgens hinausguckt und die Sonne scheint so von Osten auf die Berghügel, boah, da kann man schon richtig dahin schmelzen. Das sind Eindrücke, die ungeheuerlich sind. Aber diese große Kraft, das ist nicht von selbst entstanden. Das ist letztendlich Gott gewirkt. Ja? Wenn wir nur einen Grashalm anschauen, lächerlich und, wie soll ich sagen, alle vier Wochen vom Rasenmäher da niedergemacht, wie er seine Nährstoffe und das Wasser sich hochzieht, bis in die äußersten Spitzen. Wie ein Baum, der das Wasser nach oben saugt. 30, 40, 50, bei 120 ist Schluss, weil da das Phylem und Xolem, dann, wie soll ich sagen, der Wasserfaden abreißt. Aber dass es dort hochkommt, das Wasser, ohne Mühle, ohne Eimer oder irgendwas, ja, ungeheuer, wenn man sich das im Kleinen einmal betrachtet. Und es geht nicht nur um die Kraft Gottes, sondern um die Intelligenz Gottes, die wir in dieser Schöpfung sehen und damit auch die Fürsorge Gottes deutlich wird. Hiob berichtet das ja in seinen letzten Kapiteln, ja, wir haben drei Schöpfungsberichte zu verzeichnen. Einmal in 1. Mose 1, den großen allgemeinen Schöpfungsbericht. Psalm 104 ist noch einmal eine Zusammenfassung dieses ganzen Schöpfungsgeschehens. Und dort bei Hiob in den letzten Kapiteln haben wir noch einmal, und die Reihenfolge wird hier richtig eingehalten. Und wenn schon die Bibel im Alten Testament dreimal auf dieses Schöpfungsgeschehen solch ein Wert legt, dass sie es berichtet, ja, wie viel mehr ist in dieser Dreizahl nachher auch Christus und die Dreieinigkeit abgebildet. Die dreimalige Schöpfung ist so wichtig, dass sie Gott darin festhält. Und in dieser Intelligenz, Werner Gitt würde sagen, ja, die Information, die dort gespeichert ist, ist nichts anderes als Fürsorge. Die Intelligenz und die Kraft Gottes, die gilt es zu erkennen und auch zu preisen. Wir kennen ja alle von Paul Gerhardt dieses wunderschöne Lied, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Der Gestirne und Wolken lenkt das ganze Klima und kann deine Füße lenken und vor Unfall und Gefahr auch bewahren. Jesus gibt uns nochmal zwei Anweisungen, wie wir mit der Schöpfung umzugehen haben. Einmal sagt er, guckt doch die Vögel an. Wir haben das Glück, dass wir einen kleinen Garten hinten raus haben und letzten Winter sah ich einmal einen Grünspecht. Oder war es? Nee, Buntspecht ist schwarzer Kopf und der Grünspecht hat einen grünen Kopf. Also, und ich dachte erst, hä, der muss doch an den Baum hin, so sitzt auf dem Rasen. Ja? Und der hackte da im Boden umeinander und zog sich die schönsten Würmer da raus. Dann dachte ich, guck mal an, so versorgt Gott einen Grünspecht, ja, im Winter, wenn er an den Bäumen nichts mehr findet, keine Larven aus dem Gehölz rausholen kann. Und dann sagt Jesus eine zweite Anleitung auch, die uns wichtig sein kann. Schaut doch die Lilien an. Wenn ich jetzt hier diese herrlichen Gladiolen anschaue, was ist das herrlich? Diese Farbenpracht, panaschiert und rot und einfach grün und wie auch immer orange und alle möglichen Farben. Und nach einer Woche ist alles weg. Gammel. Da sagt man, oh, das kann ich nicht mehr angucken, schmeiß in den Mülleimer, schmeiß auf die grüne Tonne hin. Ja, so ist doch das. Erst solch eine Farbenpracht, wer schon mal auf der Mainau war, da ist eine große Orchideenschau. Geh da unbedingt rein. Also da fallen dir die Augen aus dem Kopf. Sind ja dankbar, dass wir mal wieder noch drin geblieben sind. Was für eine Farbenpracht. Was für eine Vielfalt. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn es nicht so viele Leute hat. Also wenn es viele Leute hat, tritt man sich da tot. Und schaut die Schönheit dieser Dinge und am nächsten Tag ist alles weg. Wie großzügig geht Gott mit diesem Ganzen um, dass er sich das leisten kann. Wir würden sagen, komm, das musst du jetzt in Stein meißeln. Das muss bewahren, dass er das ist das Schöne, uns aufhebt. Nein, Gott kann es sich leisten, das einfach absterben zu lassen und im nächsten Jahr noch einmal und noch einmal und noch einmal. Schaut die Schönheit an. Ein drittes, wenn wir hinaus mit einem Teleskop hinausschauen in die Ferne, da wird es einem richtig anders. Da gibt es kein Ende. Das kennen wir hier nicht. Ja, in dem Raum gibt es immer Begrenzung. Ich gehe da vorne hin, Mauer. Da ist die Mauer. Wir haben überall Begrenzungen. Im Weltall gibt es das nicht. Ein Hinweis auf die Unendlichkeit und Größe Gottes. Und wenn wir jetzt berechnen, unsere Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne. Und wollte jemand diese Sterne zählen, in einer Sekunde drei Sterne, er wäre nach 100 Jahren gerade einmal fertig mit 10% dem Zählens dieser Sterne. Er bräuchte also noch einmal, ja, man kann es hochrechnen. Auf der nördlichen Halbkugel, wenn wir dort schauen, dann sehen wir mit bloßem Auge den Andromedanebel. Das ist zu erkennen. Aber die Entfernung 2,6 Millionen Lichtjahre ist eine Zahl mit 10 hoch 9 Nullen. Da rechnet man gar nicht mehr mit Nullen, sondern nur noch hoch, wie viele Nullen dahinter stehen. Und jetzt gibt es 100 Milliarden solcher Milchstraßen. Und da bleibt einem die Spucke weg, weil wir es überhaupt nicht verstehen können. Und wenn man jetzt diese 10 hoch 25 Sterne einmal zählen wollte, man muss es mit dem Computer vergleichen. Ein Computer, der in einer Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen hinkriegt. Also 10 hoch 10, 1 hoch 10. Eine Zahl mit hoch 10. Der würde 30 Millionen Jahre brauchen, um diese Sterne zu zählen. Unvorstellbar. Das ist der Schöpfer. Und wir sperren ihn ein, als wäre er gar nicht da. Es hat sich alles selber organisiert und ja, was brauche ich da einen Schöpfer? Nein, der organisiert sich nicht selber, höchstens zum Chaos. Aber dass sich etwas zu solch einer giganten Welterscheinung emporarbeitet, das ist die Chance 0, und wie viel Hochzahlen, wenn man geht, rechnet es immer vor. Also man kann dann nur sagen, oh wei, ihr wollt nicht an einen Schöpfer glauben. Und jetzt der zweite Punkt. Der Hüter ist, der treue Hüter Israels, er schläft noch, schlummert nicht. Sein gnadenvoller Liebesblick ist stets auf mich gerichtet. Jetzt gehen wir zum Hüter. Und er muss nicht auftanken, wie wir. Also wenn wir 8 Stunden hinter uns haben, manchmal schon nach 4 Stunden, sagen wir, oh, jetzt muss ich ein Nickerle machen. Wir kennen das ja alle. Und abends nicht, komm, auf, lass uns verschwinden. Aber hier ist Leben und Kraft, die nimmt nicht ab. So wie wir älter werden mit 70, 80, 90, 30, 40 und drauf zu. Und dann merken wir, oh, es bröckelt ab. Ja, die Haare fallen aus, dies und jenes, nicht auch die Zähne und so weiter. Das Knie muss erneuert werden. Das sind doch alles so Dinge, wo man sieht, oh, wir sind ein Abbruchunternehmen bis zum Ende. Habe ich gestern gesagt. Da ist es ja auch. Nicht? Aber hier ist er. Ohne dass irgendwelche Kraft oder irgendwelches Leben verbraucht würde. Und da steht auch nicht am Klingelschild dann Sprechstunde von 9 bis 12, wo wir denken, oh, jetzt ist es 5 nach 12, kann ich nicht mehr anrufen. Das geht gar nicht. Doch, rund um die Uhr ist der Klingelknopf zu betätigen. Ja, was für eine Nummer hat denn da, wenn mich die Klingel, Hausnummer, gibt es da eine Nummer? Ja, Fritz, der weiß es noch. 50, 15. Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not. So will ich dir helfen und du sollst mich preisen. Ja? Und die Jünger standen ja vor einer ganz wichtigen Entscheidung. Was wird mit Jesus? Ich blind einfach jetzt mal so ein bisschen in das hinein. Nicht? Und Jesus sagt schon, Leute, jetzt sollt ihr ein bisschen aufpassen mit mir. Brauche euch jetzt. Und nach kurzer Zeit sieht er sie schlummern. Das ist unser Zustand. Das ist unser Zustand. Wir verpassen Gelegenheiten. Wir sind am Schlummern. Und wir haben im Moment eine Christenheit, die schön vor sich hin schlummert. Sie möchte feiern. Sie möchte tanzen. Sie möchte alles Mögliche. Aber sie bekommt das Leid. Die ganze Welt blutet. Weiß ich, vorletzte Woche wieder Nigeria, 80 Christen abgeschlachtet. Das ist der wahre Zustand unserer Christenheit. Und in Deutschland feiern sie. Das ist das. Man braucht sich nur die Musik anschauen, die neue. Es ist nur eine Feierlaune. Aber sie bringen uns einen anderen Christus. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke, wenn ich im Anfang oder Ende November da bin, werden wir einfach mal einen Abend machen über die Frage der Lobpreismusik und der christlichen Rockmusik. Dass wir sehen, wo der Laden hinläuft. Ja, und es fängt immer der Abfall mit diesem Musikalischen an. Es ist so. Wird es noch belegen dann. Ja, und der Mensch, tja, der möchte lieber schlafen als warten und beten. Es ist einfach so. Die schlafenden Jünger sind ja letztendlich ein Beispiel für uns, dass auch wir vor uns hinschlummern. Wann bist du schon mal hingegangen und hast einem anderen ein Traktat gegeben? Wann ist es dir wichtig gewesen, das weiterzusagen? Es geht jetzt nicht um Gebote, ein neues Gebot, du sollst weitersagen, obwohl das Jesus ja uns so aufträgt. Und wenn ich es aber nicht aus Herzen tue, ihr Lieben, ich muss immer wieder denken, der andere ist verloren. Und vielleicht kann ihm das zum Umkehren helfen. Es ist immer die Wahl zwischen Himmel und Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Himmel und Hölle sind biblische Realität. Und wer meint, dass man hinterher nochmal sich irgendwie entscheiden könnte, der irrt. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit mehr. Da kann man auch nicht mit 1. Petrus 3 kommen. Ja, Jesus war doch als Herold irgendwo im Totenreich. Nein, dort hat er nicht verkündigt, sondern es war geheroldet. Er hat den Sieg Jesu dort bekannt gemacht. Das ist das. Und wenn wir es nicht tun, dann schweigen die. Aber Gott kann auch aus Steinen
erwecken. Lasst uns das nicht als Drohung auffassen, sondern wenn ich nicht aus Liebe zu Jesus sage, Herr, wo ist der Nächste? Wo darf ich das Wort weitersagen? Und wenn der andere mich blöd anguckt, ich bin immer wieder auf die Straße, auch hier jetzt am nächsten Samstag oder ich in Bremen, und dann wird man angeschrien von den Muslimen. Ja, oder andere, die dann vorbeigehen und, brauche ich nicht, lass mich in Ruhe, habe ich schon, geh weg. Schon manchmal auf 3-4 Meter Entfernung signalisieren sie bloß nicht, sprich mich bloß nicht an. Aber wir wollen doch die Leute herausfinden, sagte mein alter Bruder, die hier so eine grüne Lampe oben auf dem Kopf haben. Viele sind so mit dem roten Lämpchen da oben, wo es heißt, stopp, fahr bloß nicht, ja, gehen wir weg, bleiben wir vom Hals. Und dann gibt es welche mit dem grünen Lämpchen. Und ich habe oft auch schon gesehen, dass ich das grüne Lämpchen als rot irgendwie fast angesehen habe, wo ich ganz überrascht war, dass derjenige oder die dann ein Wort mitgenommen hat. Aber lasst uns doch da nicht müde werden. Schauen wir doch an, wie Gott vorbereitet. Der Hüter Israels. Dieser Isaak hatte Frau braucht. Und jetzt ist diese wunderbare Eheanbahnungsgeschichte in 1. Mose 24. Es ist ja kein Zufall, dass die Rebekka genau dieses tut, was der Eliezer vor Gott ausgemacht hat. Sagt, Herr, wenn da ein Mädchen kommt und die schüttet mir dann meine Kamele auch noch, das könnte sein. Und es passiert einfach. Dann wird mancher sagen, einfach Zufall, eine schöne Geschichte, ja, aber Gott hat minutiös diese Dinge vorbereitet, dass der Isaak seine Frau bekommt. Mose rennt 40 Jahre in der Wüste rum, wo man gedacht hat, naja, da ist ja Hopfen und Malz ist verloren, da geht gar nichts mehr. Der Kamerad ist schon 80, der sitzt ja schon lange auf der Schleuder in Nirvana, nein, in die Ewigkeit. Aber und dann fängt Gott erst an, wo Mose da 5-mal, musst du mal angucken, in 1. Mose, in 2. Mose, wie Gott den Mose ruft. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich hab nichts. Ich kann nicht schwätzen. Ich will nicht! Und dann kommt am Ende, nein, ich will gar nicht. Lass mich gehen. Nein, sagt Gott, dich greife ich. Ja? Wir können das oft gar nicht nachvollziehen, wie Gott uns führt, wie er die Türen aufmacht und Türen zumacht. Köstlich ist es manchmal. Ja, genau. Oh. Aber weißt du, sagte mal einer, wenn du den Platz, den Gott dir anweist, nicht einnimmst, dann nimmt ihn keiner ein. Dann bleibt er leer. Ja, und das wollen wir doch. Und was ist das für ein wunderbares, das Proprium dieses Psalmes? Er bewahrt uns vor Fehltritten. Ich glaube, hier könnte jeder Geschichten erzählen, wie Gott uns bewahrt hat vor Ehebruch, vor Diebstahl, vor Betrügereien, vom Mord. Oh, der Mond wäre schon lang überbevölkert. Wie viel habe ich da schon auf den Mond geschossen? Und wie viel hätten mich hinterher geschossen? Da haben wir wieder das gleiche Dilemma. Also, der Mond, ja, das ist keine Lösung. Also, nicht? Paul Gerhardt sagt in seinem Lied, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich zu dir eigen gar. Ehe ich dich kannt erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir gedacht, wie du mein wollest werden. Genial, sprachlich, unnachahmlich und unerreichlich, Paul Gerhardt. 2 Beispiele, wie Gott bewahren kann, nicht der Josef, der junge Spund im Hause von Potiphar und die Frau Willemanns Leder, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er kriegt von Gott einfach die Kraft zu sagen, nein, ich will nicht gegen Gott sündigen. Ein Hiob, nicht, dem kann er schon die Haut abziehen. Dann kommt die Frau und sagt, du willst nicht deinem Gott absagen, oh, ist doch alles umsonst, sei doch nicht so dumm. Und Hiob hält stand. Es ist möglich, die Bewahrung, die uns hier letztendlich von Gott gegeben ist. Jetzt haben wir viel nachgedacht über Bewahrung und Schutz. Was ist aber, wenn es anders kommt? Man hat gebetet, es wird immer schlimmer. Man hat gerungen und es tut sich nichts. Man fleht und schreit und es passiert gerade das Gegenteil. Kennen wir das nicht auch? Und manche sagen dann, Herr, du musst den Bettel hinschmeißen. Nein, völlig falsch. Dann prüft uns Gott auf unseren Glauben und unsere Standhaftigkeit. Das ist gar kein Grund, irre zu werden. Wenn meine Gebete nicht gleich wie so ein Automat, ich schmeiß oben einen Euro rein und ziehe unter das Billettle raus, dann steht dann drauf, okay, am so und so vielen, alles klar, beim Arzt gute Diagnose und so weiter. Nein, das ist doch völlig falsch. Wir sehen doch immer wieder bei den Erzvätern, deswegen ist mir da so wichtig, die Erzväter, wie sie ringen, ein Mose, ein Abraham. Mann, was hat er für ein Gespür? Ah, jetzt ringe ich Gott nieder. 50, 40, 30, 20, 10. Und nichts tut sich. Und er wusste genau, Gott kann. Aber er will es anders. Einige Zitate hierzu von Luther. Wer an Gott glaubt, dem kann es schnell übel ergehen. Es muss also gar nicht so sein, dass Gott uns immer wieder genau so bewahrt und behütet, was wir erbitten. Nein, das kann ganz anders laufen. Weiter sagt Luther, wenn es anders läuft, dann musst du Gottes Wort anwenden. Dann musst du mit Paulus bedenken, 2. Korinther 4,17 lesen und sagt uns der Apostel, unsere Bedrängnis ist zeitlich und leicht, also begrenzt. So währt also nur eine kurze Zeit diese Bedrängnis. Luther weiter. Beurteile also deine Not niemals nach deiner Empfindung. Nach deinen Empfindungen sehe sie immer an, wie sie der Herr ansieht. Und er sieht sie nur an als einen Punkt. Mach du keinen endlosen langen Punkt draus. Eine Linie daraus. Gott hat gesagt, deine Bedrängnis ist leicht und zeitlich und schnell vorübergehend. Also, bitteschön, dann glaube das und du wirst Wunder erleben. Wenn du Gottes Wort glaubst, du deine Not für zeitlich und leicht hältst, dann hast du die Anfechtung bereits überwunden. Und wenn das geschieht, dann ist die Gefahr um dich herum oder in dir selbst plötzlich ganz gering. Aber Gott wird groß in deinem Herzen. Das war ein langes Zitat, aber es bringt genau das auf den Punkt, was ist, wenn wir anderes erfahren. Ein drittes. Vor allem Unglück, gnädiglich, der fromme Gott behüte dich unter dem Schatten seiner Gnade, bist du gesichert früh und spät. Und jetzt geht es um die Stiche, da wollen wir doch einmal ein bisschen hingucken. Was sind das denn für Dinge? Da kann man doch ein Lied davon singen, Mückenstiche. Wer schon mal im Haus Königsegg war auf Rügen, mit der Liebenzeller Mission hatten wir da eine Freizeit. Und an schönen Sommertagen, abends, wenn die Sonne langsam runtergeht, wenn du dann nicht von Kopf bis Fuß angezogen bist, dann bist du am anderen Tag dort, wo blanke Haut war, so mit Stichen übersehen, dass du nicht mehr richtig, vor Kratzen kommst du nicht mehr aus dem Haus raus. Das ist so. Eine Mücke nach der anderen. Aber das ist ja, denke ich, hier nicht gemeint. Was meint hier der Psalmist? Stiche der Sonne, Stiche des Mondes. Schau, das sind Sinnbilder. Sonnenstiche, das sind doch die Verführungen, die uns am helllichten Tag begegnen. Und die wir mit den Augen wahrnehmen oder mit dem Gehör. Wir sehen pornografische Bilder. Wir sehen jemanden, der einen Porsche fährt und denkt, hoi, 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 das wäre in meiner Garage auch Platz nehmen. Das ist doch so. Ja? Wir stehen plötzlich in brenzlichen Situationen, wo man uns Schuld unterschiebt und wir versuchen uns da möglichst ungeschoren herauszuholen. Es gibt Verführungen früh und spät und abends, Stiche der Sonne, vor denen wir bewahrt werden müssen. Schau, das ist ganz wichtig. Ich möchte ja nicht zu viel Stich abkriegen und ich brauche auch Bewahrung. Wir denken an den Hiob wieder einmal, wie er einen Bund mit seinen Augen macht, dass er nicht unkeusch an eine junge Frau hinguckt. Dass er sich nicht lüstern anschaut. Der hat kapiert, zu viele Stiche, die hauen uns vom Sockel. Gott sagt aber, ich bewahre dich. Und was sind denn jetzt die Stiche des Mondes? Dunkle Stiche in der schlaflosen Nacht, wo wir Stunden vielleicht wach liegen. Oh, da greifen Ängste um sich an mein Herz hin. Da kommen die Sorgen auf einmal hinten hochgekrochen. Ein Kollege sagte mir einmal, Betriebsrat war, sagte dann, Thomas, du, ich habe Angst, dass ich es nicht mehr schaffe, weil er kurz vor der Rente stand. Die Belastung im Unterricht. Er schaute ich ihn mit großen Augen an und dachte, verstehe gar nicht, was der da meint. Und dann habe ich ihn verstanden, wie ich dann auch so zur Verrentung anstand. Und man liegt dann zu Hause nachts, wo man vielleicht nicht richtig schlafen kann. Und dann kommen die Sorgen und die Ängste, die einem hinten den Nacken hochkrabbeln. Und dann sind 2 Stunden ganz schnell rum. Wo man die Ängste und die Sorgen hin und her gekegelt hat, ja, wie in so einer Kegelbahn. Und sie bleiben immer dieselben. Jetzt hilft uns doch diese Versicherungspolice, dass wir nicht krank werden, sondern dass wir sagen können, der Herr ist mein Hüter. Auch mein Schatten über meiner rechten Hand, dass mich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond bis nachts. Und da wird dieses Wort ein Stück weit für uns auch lebendig, wenn wir das in dieser Weise uns verdeutlichen. Ja, jetzt, was kann denn mit dem Schatten gemeint sein? Also ein Schatten, der schützt doch eigentlich nicht. Gut, dass man nicht einen Stich kriegt, gut, wenn man in den Schatten geht. Aber wenn es regnet oder sonst irgendwas, dann ist ja kein Schatten mehr da. Oder so viel Schatten, dass es gar nicht zählt. Auch hier haben wir den Hiob wieder, der in einer Lebensbeichte ein Stück weit verdeutlicht seinem, in Hiob 31, wo ihm seine netten Freunde immer wieder suggerieren, philosophisches Geschwafel, irgendwas muss doch an dir nicht stimmen, sonst würde ich Gott doch gar nicht so in die Zwickmühle reinbringen. Und er fordert sie auf, sagt mir doch was. Er fordert sogar Gott nachher auf, sagt mir doch, was ich falsch gemacht habe. Mir wird nichts deutlich, ich verstehe es gar nicht, was ihr da so sagt. Ja, auch hier sagt er dann diesen ungeheuren Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schon 3000 Jahre vorher, bevor überhaupt dieser Erlöser einen Fuß auf diese Erde getan hat. Und wenn Gott ihn beschützt mit dem Schatten, dann wird er auch mich beschützen. Schau, das ist das Wunderbare. Bei all den Stichen, früh oder spät, brauche ich nicht wie durch die Heißmangel, sondern dann kann ich zu meinem Herrn gehen. Herr, unter dem Schirm des Allerhöchsten, unter deinem Schatten wirst du geborgen sein. Auch hier sagt Paul Gerhard wieder, ich habe erhoben zu dir hoch droben all mein Sinnen. Lass mein Beginnen ohne allen Anstoß und glücklich ergehen. Laster und Schande des Satanas Bande fallen und Tücken treiben ferne zurücken. Lass mich auf deinen Geboten bestehen. Lass mich mit Freuden ohne alles Leiden sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders und nächsten Haus und bringst es gut hinaus. Ich habe etwas abgekürzt. Das ist der Psalm 121 in seiner praktischen Anwendung. Ein letztes noch. Mein Aus- und Eingang müssen sein in deiner treuen Hut, von nun an bis in Ewigkeit, o du, mein höchstes Gut. Jetzt kommt der krönende Abschluss. Deswegen müssen wir das noch einmal ganz besonders in dieser Versicherungspolice Nummer 121 beachten. Es ist eine radikale Aussage, dass Gott uns vor allem Bösen, nicht in allem Bösen, vor allem Bösen bewahren wird. Das ist Neutrum Maskulin. Also allem Bösen und vor dem Bösen. Unser komplexes Leben können wir selber nicht behüten. Es geht nicht. Aber dieser Gott setzt seinen krönenden Schluss und Höhepunkt auch in der ewigen Gemeinschaft, die wir dann einmal erleben können. Aber jetzt hier schon sagt er uns das zu, dass wir auch hier diese Lebensgemeinschaft haben und dass er uns vor dem Bösen bewahrt. Jetzt, was ist damit gemeint? Gott behüte uns vor allem Bösen. Was ist das Böse? Reformatorische Lehre. Nach dieser reformatorischen Lehre ist das Böse Sünde, Tod und Teufel. Und davor möchte uns Gott bewahren. Wir gehen einmal dieser Aussage etwas nach. Gott behütet uns vor allem Bösen. Es ist hier eine indikative Aussage. Das heißt also eine Aussage, die feststeht. Sie ist weder Vergangenheit noch Zukunft noch Gegenwart, sondern Gegenwart, reine Gegenwart. In vielen Übersetzungen heißt es, Gott behüte dich vor allem Bösen. Die Übersetzung geht auch. Gott behütet dich. Wie soll Kain, wenn wir da mal kurz zurückblicken, mit der Sünde umgehen? Wenn du fromm bist, wirst du über sie herrschen, heißt es da. Gott ermutigt, er befiehlt ihm, über die Sünde zu herrschen. Wir brauchen vor der Sünde nicht zu kapitulieren. Die Sünde lebt immer in der Heimlichkeit. Dort, wo wir denken, das darf keiner erfahren, hast du den Spinne fertig. Da kann ich nicht mehr in die Gemeinde, nichts mehr. Und Kain macht genau das Gegenteil. Anstatt dass er über die Sünde herrscht, lässt er die Sünde über ihn herrschen. Und er schlägt Abel tot. Es ist aber eine ermutigende Aussage, wenn es heißt, du aber herrsche über sie. Gott hätte es nicht gesagt, wenn es nicht möglich gewesen wäre. Und sie hat gesagt, ich kümmere mich drum. Nein, er tut die Verantwortung voll auf den Kain. Und Paulus sagt Ähnliches, lass die Sünde nicht über dich herrschen in eurem sterblichen Leibe. Auch Paulus kennt einen Sieg über die Sünde. Und wenn du 10-mal hineingefallen bist, dann ist es wichtig, 10-mal wieder aufzustehen. Ich möchte gar nicht von 790-mal, 777-mal 7, ja, reden. Ich möchte von 10-mal reden. Weißt du, dass wir fallen, ist einfach unsere menschliche Natur. Keiner schafft es nicht zu fallen. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, wenn einer fällt und liegen bleibt. Das ist furchtbar. Wenn wir diesen Anker aus der Ewigkeit nicht für uns hätten, da hat mein Schüler immer gesagt, da würde ich jetzt sagen, oh Thomas, halt den Mund, geh ganz leise aus dem Zimmer raus. Aber wir haben diesen mächtigen Heiland, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das ist die Sünde. In deinem und in meinem Leben. Und keiner braucht auch nach 10-mal fallen, liegen bleiben. Dann stehen wir wieder auf, vielleicht auch mit gesenkten Hauptes. Und bitten den Herrn, Herr, hilf mir, ich will dort aus diesem Sündenpfuhl raus. Es ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir dann dem Herrn, wie der Herr selber in Gethsemane gesagt hat, nicht mein, dein Wille. Und dadurch, dass er es 3-mal hat sagen müssen, merken wir, wie notvoll und wie gefährlich es ist, liegen zu bleiben und unseren Willen nicht abzugeben. Das ist das Geheimnis. Sonst hätte es auch einmal gereicht bei unserem Herrn. Nein, 3-mal muss er das tun. Das zeigt die Not mit der Sünde. Ja, nur Mut, wenn der Leid, die Angst, die Sorge, die Gottlosigkeit, die Lieblosigkeit, egal was für eine Sünde dich beschleicht und anfechten will, bring sie ans Kreuz. Kierkegaard sagt einmal, der dänische Philosoph, Otto Stockmeier, jetzt habe ich es wieder, er sagt, unser Wohnort muss das Kreuz sein. dass wir dort alles abladen und auch dort stehen bleiben. Wir müssen Widerstand leisten. Müssen wir jetzt gegen den Teufel kämpfen? Nicht, wie die Charismatik sagt, wir haben geistliche Kampfführung. Also wir gehen jetzt hier durch Mödlingen und wir brüllen da hinten und dort und treffen uns. Und den Sieg Jesu hier ganz groß proklamieren, hat niemand gesagt, dass wir gegen den Teufel kämpfen müssen. Der hat 5.000, 10.000, 6.000 Jahre Vorsprung. Der weiß ganz genau, wie er uns reinlegt.
Widersteht, dann wird er fliehen.
Das ist es. Wir haben nur die Anweisung, Widerstand zu leisten. Ergreift die Waffenrüstung, damit ihr Widerstand erleisten könnt. Widerstand heißt, geh weg. Ich habe nichts mit dir zu tun. Ich gehöre Jesus. Und wenn du mich wieder in Gedanken anfichst oder mir Worte wieder rausrutschen, dann wollen wir Widerstand leisten. Wir brauchen kein Tintenfass, wie Luther es getan hat, zum Teufel hinschmeißen. Ja? Sondern Teufel, weg mit dir. Diese dunklen Gedanken, dieses Reden, weg mit. Und weißt du, das ist ja, manch einer denkt, ja, ich bin halt so veranlagt. Ja, das bist du. Aber wir können umlernen. Ich kann umlernen in Gedanken. Ja, Philipper 4. Denk dem nach, was gut ist. Ich kann umlernen im Reden. Ist zwar manchmal mühsam, eine himmlische Sprache zu lernen, aber das kann ich. Da gibt mir Jesus die Kraft dazu. Wir sind Lernende bis zum Ende. Nicht? Wir sehen es bei der Martha. Ein letztes noch hier, was machen wir mit dem Tod? Der kommt ja todsicher. Nicht? Wir haben das gesehen, dem Bösen, Sünde, Teufel, Tod. Ja, was machen wir hier? Wir können nur den Glaubensblick erheben. Ich las jetzt wieder in einer Biografie von Johann Arndt, einer der Großen aus Berlin, der einige Bücher geschrieben hat, Glaubensbücher. Von seiner Frau wird er gefragt am Ende des Lebens, Johann, bist du gewiss? Und er sagt ihr dann, ich sehe eine Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Und war kurze Zeit später dann dort drüben. Der Tod ist entmachtet. Dass wir davor alle Angst haben und zittern, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gehen wir nicht mit Glanz und Gloria drauf zu. Aber das müssen wir festhalten. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Das ist das Entscheidende. Und auch für uns ist das wichtig. Martha bekommt zu sagen, er gehört nicht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn das nicht stimmen würde, dann würde keiner hier heute Morgen sitzen. Würde jeder sagen, dann kann ich Märchenbücher lesen, das ist besser. Stimmt das aber, dann haben wir eine solche Gewissheit und Hoffnung, auf die wir zugehen, die unbeschreiblich ist. Und das muss uns unser Herz erfüllen und da können wir umdenken. Er behütet unseren Ausgang und Eingang. Warum kommt denn da zuerst der Ausgang? Hebräisch ist immer alles andersrum. Ja. Mit Ausgang und Eingang ist ja der letzte Ausgang gemeint in die Ewigkeit. Und dann kommt der neue Eingang dort in der Ewigkeit. Oh, jetzt habe ich es kurz mal holen. Ja, also, lies diesen Psalm, lern ihn auswendig. Ich habe ihn schon seit einem Jahr, zwei Jahren auswendig gelernt, aber immer wieder, wenn ich eine Weile nicht gelesen habe, na, hake ich da ein bisschen, aber das macht gar nichts. Immer wieder lesen diesen köstlichen Psalm. Und Gott ist nicht einer, der nachher am Ende sagt, nein, also die Versicherungspolice müssen wir jetzt wieder ändern, müssen wir wieder neu schreiben, dann nehmen wir den Punkt raus, ja, der Behütung, der lieber Teilrente, ja, nein, er steht auch morgen noch zu dieser Versicherungspolice im Psalm 121. Wir wollen noch einmal still werden.